Wir möchten beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen, dass wir dein Wort in uns aufnehmen dürfen, dass wir es bewahren dürfen, dass es uns Wegweisung ist, dass es uns Trost ist, dass es uns Zuspruch und Ermahnung ist. Und ich danke dir, dass wir unter deinem Wort Gemeinschaft haben dürfen. Ja, du hast uns zur Gemeinschaft geschaffen. Wir dürfen zur Gemeinschaft kommen mit dir und in Gemeinschaft bleiben mit dir, aber auch untereinander. Und es ist so schön zu wissen, dass du in uns wohnst, dass du im Bruder, in der Schwester wohnst, und wenn wir einander begegnen, dürfen wir auch dir begegnen. Und das ist etwas Besonderes. Wir danken dir dafür. Schenk, dass uns das immer mehr bewusst wird, wie reich wir gemacht sind, gerade auch durch die Vielfältigkeit der Geschwister. Ich danke dir für diese Morgenstunde. Gib du Gnade zum Reden, zum Hören. Sei du allein der Sprechende, nimm du alles Eigene weg. Wir danken dir. Amen. Amen. Im Hebräischen heißt Gott El. Und wer weiß, wie man El auch auf Deutsch übersetzen kann. El.
Hin zu.
Ja. Also der allmächtige Gott hat in seiner Form als Gott hatte auch den Namen hinzu, also zu ihm hin. Das heißt, letztlich ist alles dafür bestimmt, auf ihn zuzugehen. Und er ist letztlich das Ziel von allem. Wir kennen diese Bibelstelle, dass all aus Gott, durch Gott und zu Gott oder in Gott hinein. Das ist eigentlich dieser Vers, der die ganze Heilsgeschichte in einem Satz zusammenfasst. Von Anfang bis zum Schluss in einem Satz, ganz komprimiert. Gott ist unser Ziel. Der Vater und Jesus Christus ist unser Ziel. Aber um das Ziel zu erreichen, müssen wir den richtigen Weg beschreiten. Der Weg ist nicht einfach eine Religion, wie viele Menschen denken, oder eine Philosophie oder irgendeine Tätigkeit. Der Weg ist eine Person. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das wissen. Wenn wir unseren Weg gehen, dann gehen wir unseren Weg mit einer Person, die eben der Weg ist. Nehmen wir den Weg im natürlichen Bereich. Der Weg im natürlichen Bereich trägt uns, er zeigt uns, wo es lang geht. Manchmal sieht man den Weg sehr weit und dann sieht man, aha, es geht hier lang. Und dann kommt man vielleicht in einen Wald hinein, wo es wenig oder wo es viel Gestrüpp hat. Und dann sehe ich nur ganz einen kurzen Bereich des Weges und dann hinten sehe ich schon nicht mehr, wie es weitergeht. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal denken wir sehen weit, wie es läuft, und manchmal haben wir den Eindruck, ich sehe nur den nächsten Schritt. Ich sehe nur den nächsten Schritt. Und ganz besonders dann, wenn es dunkel wird in unserem Leben und wir nicht wissen, wie es morgen weitergehen soll, dann sehen wir nur den nächsten Schritt. Und dann ist es wichtig, dass wir sein Wort haben, das unseres Fußes Leuchte ist. Dann haben wir sein Wort in der Hand und das ist wie eine Lampe, die uns den Weg weiß, da sehen wir, aha, jetzt bin ich auf dem Weg und jetzt sehe ich den nächsten Schritt. So ist es auch in unserem Leben. Jesus Christus spricht in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zum himmlischen Vater führt keine andere Religion, keine Philosophie, gar nichts, wie das heute manchmal proklamiert wird. Ja, wir haben alle den gleichen Gott, wir können, wir beten alle den gleichen Gott an, jeder ein Stück weit von einer anderen Seite. Nein, zum Vater, zum Ziel gibt es nur einen Weg, und das ist Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass wir nur durch Jesus Christus zum Vater kommen können. Auf der anderen Seite kommt niemand zum Herrn Jesus Christus, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Ja. Der Vater wirkt also in uns ein Verlangen, ein Bedürfnis, vielleicht ein Zerbruch oder irgendetwas in unserem Leben, und wir bekommen eine Sehnsucht, und dann begegnet uns der Herr Jesus durch sein Wort, durch eine Predigt, durch eine Begegnung, durch irgendetwas, und plötzlich merken wir, jawohl, das ist es, was ich haben muss. Und wenn wir dann unser Leben diesem wunderbaren Herrn übergeben haben, dann beschreiten wir den Weg. Den Weg, denn er ist der Weg. Niemand kann diesen Weg beschreiten, ohne eine lebendige Beziehung zu dieser Person. Wenn Jesus Christus in uns lebt, dann haben wir die Garantie dafür, dass wir das Ziel erreichen. Das ist das einzig Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, wie stark ich mich bemühe. Wie konsequent ich lebe, wie ich ringe, sondern es ist entscheidend, dass der Christus in uns wohnt und dass dieser Christus in unseren Herzen immer mehr Raum gewinnt. Das allein ist das Entscheidende, das Wichtige. Paulus sagt uns in Philipper 1, Vers 6 etwas ganz Wichtiges. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, unser Herr, unser Gott, hat in uns ein Werk angefangen, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er hat in uns etwas angefangen, und wir dürfen wissen, wenn er in uns ist, dann wird er das auch zu Ende bringen. Er wird sein Werk vollenden, er wird es nicht unvollendet lassen. Zum Weg gehört aber auch die Nachfolge. Nachfolge bedeutet, ihm zu folgen, wenn er ruft. Wenn wir merken, jetzt möchte er uns da oder dort haben. Wenn er ruft und wir ihm folgen, dann kann dies bedeuten, dass wir unsere gewohnte Umgebung aufgeben müssen. Ich denke, jeder von uns hat das schon in irgendeiner Weise erlebt, dass er vielleicht irgendwo an einem Arbeitsplatz war, wo es ihm wohl war, und plötzlich spürt man, nein, jetzt muss ich woanders hin. Oder man hat irgendwo gewohnt und, guten Morgen miteinander, man hat irgendwo gewohnt, hier vorne hat es noch Platz, dann auch. Und man merkt, jetzt muss ich irgendwo anders hingehen, jetzt muss ich vielleicht eine neue Arbeit beginnen, jetzt muss ich meinen Wohnort wechseln. Und wenn ich meine gewohnte Umgebung aufgebe, dann kann es auch sein, dass ich gewisse irdische Sicherheiten aufgebe oder die gewohnten Beziehungen, und so ein Schritt ist nicht einfach. Dies ist aber nur dann möglich, wenn man ihm vertraut, wenn man glaubt, dass er auf guten Wegen führt. In Sprüche 4, Vers 11 lesen wir, im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Wenn wir uns an seinem Wort festhalten, wenn wir uns an seinem Wort orientieren, dann führt er uns auf dem Weg der Weisheit. Er unterweist uns im Weg der Weisheit. Und was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass wir einen geraden Weg gehen. Der gerade Weg ist etwas ganz Kostbares. Warum sage ich das? Der gerade Weg bedeutet manchmal das Überwinden von schwierigen Hindernissen. Aber es ist der kürzeste Weg zum Ziel. Wenn ich den Weg verlasse, und ich verlasse den Weg immer dann, wenn ich meinen Herrn in meinem Leben in irgendwelchen Bereichen ausschließe. Wenn ich sage, dieser Bereich, das ist jetzt meine Privatsache, da lasse ich den Herrn nicht rein. Dann verlasse ich in dieser Sache den Weg. Und was passiert, wenn ich in einer Wildnis drin bin oder in den Bergen und ich verlasse den Weg? Dann ist das vielleicht anfänglich sehr angenehm, man genießt das, aber plötzlich steht man an einem Ort, wo man eigentlich gar nicht sein wollte. Und der Weg zurück wird sehr mühsam, sehr beschwerlich. Und das sieht man aber erst, wenn man eine Zeit lang den Weg verlassen hat. Und es ist so wichtig, dass wir immer auf dem Weg bleiben. Das heißt, Jesus in allen Bereichen unseres Lebens hineinlassen, immer in der Verbindung mit ihm bleiben und dann kommen wir auf einen geraden Weg. Alles, was uns im Alltag begegnet, ist nicht einfach nur Zufall, sondern von unserem Gott bis ins kleinste Detail geplant. Glauben wir das? Ja. Es gibt gar nichts, was er nicht geplant hat. Also wenn wir mit unserem Nachbarn vielleicht Spannungen haben oder mit irgendwelchen Geschwistern, wenn wir beleidigt werden, ja, das passiert ja immer wieder. Manchmal verletzen wir einander, ohne dass wir es wollen. Dann muss man einfach ein Stück weit die Größe haben zu sagen, ja gut, jetzt ist da was passiert. Manchmal sind wir aber wirklich auch nicht gerade liebevoll miteinander. Und wenn wir dann so verletzt werden, dann dürfen wir jede Verletzung dürfen wir als eine ganz große Chance anschauen. Weil dann dürfen wir gleich zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du jetzt diese Beleidigung in mein Leben hineingestellt hast. Ich danke dir, dass du mich jetzt in dieser Situation, wo ich beleidigt werde, mir wieder die Möglichkeit gibst, Demut zu lernen. Gerade da passieren die entscheidenden Dinge, wenn Sachen an uns herankommen, die uns eigentlich von Natur aus überhaupt nicht passen, dann regen wir uns häufig von Natur aus zuerst auf und sagen, ach, muss jetzt das sein und dass der mich wieder und überhaupt und jetzt habe ich wirklich schon genug Probleme und so. Und wir merken eigentlich gar nicht, dass unser liebender Vater uns wieder eine gute Lektion erteilen wollte, dass wir in Demut lernen, den anderen zu segnen, gerade der uns beleidigt hat. Dass wir sehen, Herr, du führst mich einen Weg, wo ich lernen darf, noch niedriger zu werden in meinen Augen. David hat gesagt, ich will in meinen Augen noch geringer werden. Und darin liegt ein ganz großes Geheimnis, wenn wir in unseren eigenen Augen noch geringer werden können. Dass wir diese kleinen Unannehmlichkeiten des Alltags als etwas sehen, wo Gott dahinter ist, der uns jetzt wieder eine ganz wertvolle Lektion erteilt. Also, wenn euch jetzt heute etwas passiert, das euch nicht sehr angenehm ist, dann denkt an heute Morgen und denkt, jawohl, das ist jetzt wieder eine Lektion meines lieben Vaters, der mir jetzt etwas zeigen will. Lieber Vater, zeige du mir, was ich daraus lernen soll. Geht es nur darum, einfach Liebe zu üben? Geht es darum, zu vergeben? Geht es darum, demütig zu sein? Um was geht es? Geht es darum, dass ich wieder mit dir in Verbindung komme? Dass ich dir danke für alles, was du in meinem Leben zuordnest? Wenn wir ihn hinter jeder Kleinigkeit, aber auch in großen Dingen erkennen dürfen, dann wirkt sich das auf unseren Lebensweg ganz positiv aus. Die bekannte Stelle, Sprüche 3, Vers 6, die ich immer gerne zitiere und die auch schon mein Großvater gerne zitiert hat. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann wird er gerade machen deine Pfade. Wenn wir schon so weit wären, dass wir unseren Herrn hinter jeder Kleinigkeit entdecken könnten, hinter die kleinen Unannehmlichkeiten, aber auch hinter den Annehmlichkeiten, wenn wir hinter allem unseren Herrn entdecken könnten oder wenn wir das praktizieren würden, dann würden wir ständig auf unserem Weg neu korrigiert, wir würden neu justiert und unser Weg würde ganz gerade auf ihn zu hinlaufen. Und wenn wir uns aber über Dinge im Leben aufregen und sagen, muss jetzt das sein, und je mehr wir uns darin versteigern und noch bitter werden, es gibt immer wieder Geschwister, die tragen jahrelang Bitterkeit mit sich herum und sie merken nicht, wie sie sich selbst die größten Schmerzen zufügen, statt dass sie diese Bitterkeit dem Herrn abgeben. Diese Haltung, nämlich ihn zu erkennen auf all seinen Wegen, diese Haltung wirkt sich in unserem Leben wunderbar aus. Sie ermöglicht eine fortlaufende Korrektur und eine echte Nachfolge. Sprüche 6, Vers 23. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht. Und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Aha, Zurechtweisungen, Ermahnungen, das ist ein Weg zum Leben. Wir haben gestern Abend noch kurz im Café unten darüber gesprochen, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Und das große Problem ist, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir oft denken, der Bruder oder die Schwester, die jetzt anders denkt als ich, und das auch artikuliert und dann das vielleicht auch nicht unbedingt in einem liebevollen Ton sagt, wir denken dann gleich, aha, der hat etwas gegen meine Person. Also wir verknüpfen Meinungsunterschiede oft auch mit unserer Identität und fühlen uns in unserer Identität angegriffen. Dabei wäre es eigentlich äußerst kostbar, wenn wir in einer Gemeinschaft untereinander wirklich in Liebe ermahnen könnten und wenn jetzt die Schwester, der Bruder auf mich zukommen würde und sagt, du Daniel, also das, was du gesagt hast, das war nicht korrekt oder dieses Verhalten hat mich gestört und er oder sie das in Liebe macht, dann müsste ich eigentlich dankbar sein und sagen, ja, ich danke dir, dass du mich hier auf etwas hingewiesen hast. Ich will das für mich prüfen, ob das wirklich so richtig ist. Und das würde mir dann helfen, weiterzukommen. Aber ich weiß, im praktischen Alltag ist das schwierig, weil wir Kritik immer als einen Angriff auf unsere Person verstehen. Und das schmerzt, ganz klar. Aber vielleicht sollten wir hier generell umdenken und sagen, nein, es ist schön, wenn wir einander sagen können, was vielleicht nicht stimmt, ohne die Liebe zu verlassen. Das wäre ideal. Natürlich müssen wir auch da Weisheit haben, denn es gibt Geschwister unter uns, ich weiß nicht, ich kenne hier niemand, aber ich kann es mir vorstellen, die haben in ihrem Leben unglaublich wenig Anerkennung bekommen. Und wir müssen vorsichtig sein, Menschen, die kaum Anerkennung bekommen haben, Für die ist Kritik viel schwieriger zu ertragen als solche, die viel Anerkennung bekommen haben, sei es im Beruf, sei es in der Gemeinde, sei es in den Beziehungen. Es ist ganz wichtig, dass wir da auch ein bisschen das Feingefühl dafür bekommen. Wir können nicht einfach jeden kritisieren und denken, ach ja, das ist ein Akt der Liebe, weil es kann wirklich auch sehr, sehr schwierig sein für gewisse Menschen, die zu wenig Anerkennung bekommen haben. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, wenn man ein Leben lang kaum Anerkennung bekommen hat. Wir müssen nicht Anerkennung suchen, weil wir von unserem Gott und Vater Anerkennung bekommen haben. Er hat uns mit einer Identität beschenkt, die so gewaltig ist, dass wir nicht noch mehr Anerkennung gebrauchen. Und trotzdem ist unsere Seele sehr stark halt mit dem verwoben, was haben wir eigentlich in unserem Umfeld für eine Anerkennung. Wenn das ist in den christlichen Kreisen so, das ist auch generell in der Welt so, wenn auf Menschen immer herumgehackt wird und immer sie heruntergedrückt werden, das ist ein ganz großes Leiden und da haben sie auch Mühe mit ihrer Identität, mit ihren mit ihrer Stellung ganz generell. Und dummerweise ist es dann so, dass diese Leute, die einen Mangel an Anerkennung haben, dass diese Leute dann manchmal nach Anerkennung suchen und das machen sie manchmal so ungeschickt, dass sie noch mehr Anerkennung verlieren. Also auch da muss man einfach Verständnis haben. Und ich denke, wir sollten uns darin bemühen, besonders den Geschwistern viel Anerkennung zuzusprechen, von denen wir den Eindruck haben, die bekommen zu wenig. Ich bekomme genug Anerkennung. Das heißt nicht, dass ihr auch mal sagen dürft, das hat mir jetzt gefallen heute, aber bei mir ist das nicht so ein Problem. Aber es gibt wirklich, ich habe einen Schwiegervater gehabt, der war einfacher Arbeiter. Er hat in der Maggi-Fabrik gearbeitet und er hatte im Leben wenig Anerkennung bekommen. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, dass ich gerade ihm Anerkennung gebe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Anerkennung. Wer hat meinen Weg bestimmt? Wer hat ihn erwählt? Ich mit meinen Entscheidungen, meine Umwelt oder wer sonst? In Hiob 29 lesen wir etwas Wunderbares. Hiob ist ja eindeutig ein Christusdarsteller und das 29. Kapitel redet von Hiob. Und hier wird deutlich, dass hier Christus dargestellt wird in ganz einmaliger Art und Weise. Und jetzt müssen wir unseren Herrn uns vorstellen. Manchmal sind wir kleingläubig, manchmal reicht unser Vertrauen nicht weit und irgendwie haben wir den Eindruck, ja, jetzt ist unser Herr einfach wieder enttäuscht von unserem Kleinglauben und unserem mangelnden Vertrauen. Und wir trauen uns kaum, in seine Gegenwart zu treten oder ihm ins Gesicht zu schauen. Aber wenn wir es machen würden, würden wir Folgendes sehen. Ich lächelte denen zu, die kein Vertrauen hatten. Macht unser Herr. Er lächelt denen zu, die kein Vertrauen haben. Und wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir das Leuchten seines Gesichtes, dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf, dann dürfen wir das Leuchten seines Gesichtes aufnehmen und selber solche werden, die leuchten. Und jetzt heißt es, ich wählte für sie den Weg aus. Das kann man sich eigentlich bei Hiob gar nicht so recht vorstellen. Wie hat das der Hiob gemacht? für die anderen den Weg ausgewählt? Das würde mich eigentlich mal noch interessieren. Bei Christus ist es keine Frage. Er hat für uns den Weg ausgewählt, den wir gehen. Und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. So ist unser Herr. Er führt uns einen Weg, und auf diesem Weg gibt es manche Tränen. Gibt es manche Tränen. Und am Ende des Weges sehen wir unseren Herrn, der uns zulächelt und uns anleuchtet und uns tröstet, wie einer, der Trauernde tröstet. So ist unser wunderbarer Herr Jesus. Den Weg, den ich beschreite, hat er letztlich bestimmt, weil es genau der Weg ist, den ich für meinen Entwicklungsprozess benötige. Genau den Weg. Aus diesem Weg entsteht etwas ganz Kostbares. Letztlich lenkt er alle Dinge nach seinem Willen. Wir lesen in Römer 11, Vers 36: Denn aus ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Somit ist er der Ursprung, der Weg und das Ziel aller Dinge. Alle Dinge werden durch ihn gelenkt, so wie es ihm gefällt. Etwas ist mir in Bezug auf den Weg noch wichtig geworden. Ich möchte das ganz kurz hier aufzeichnen. Ich weiß nicht, hört man das noch? Ja. Wenn hier das Ziel ist, hier ist Gott und hier ist unser Ursprungsort und ich befinde mich hier und Hans befindet sich hier und Gerhard befindet sich hier, ist ja ganz egal. Jetzt läuft jeder seinen Weg auf das Ziel zu. Und jeder Weg endet am Ziel. Seht ihr das da?
Ja.
Also es sind so Kurven, jeder kommt von einer anderen Seite her. Und jetzt begegnen wir uns hier, das ist ein bestimmter Zeitpunkt, hier ist ein bestimmter Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, das ist heute. Und jetzt bin ich hier, heute, hier, und dann sehe ich das Ziel in diese Richtung. Und Hans sieht das Ziel in diese Richtung. Weil er hier ist, sieht er das Ziel da, und weil ich da bin, sehe ich das Ziel da, aber wir sind beide auf dem Weg zum richtigen Ziel. Und wenn wir dann miteinander sprechen, hier zu diesem Zeitpunkt, dann sieht jeder das Ziel ein bisschen an einer anderen Stelle. Und denkt mir, nein, es stimmt nicht ganz, aber für ihn stimmt es. Er hat zwar noch nicht genau die richtige Richtung, aber auf dieser Kurve wird er letztlich richtig geführt und ich genauso. Und das gibt uns vielleicht ein Stück weit auch ein Verständnis, warum wir manchmal so verschiedene Ausrichtungen haben. Wir kommen ja alle von einem ganz anderen Hintergrund her. Wir haben ja ganz andere Erfahrungen, ganz andere Erlebnisse gemacht. Da gibt es Geschwister, die wachsen in einer wunderbaren Familie auf, wo Vater und Mutter den Kindern Anerkennung und Liebe gibt. Und dann gibt es Menschen, die bekamen nie Liebe oder sie bekamen nur dann Liebe, wenn ihre Leistungen gestimmt haben. Wenn sie gute Schulnoten nach Hause gebracht haben, wenn sie brav und anständig waren, aber wehe, es hat nicht geklappt, hat man ihnen die Liebe entzogen. Und liebe Geschwister, wenn ein Mensch mit so einem Handicap, sage ich jetzt mal, aufwächst, dann hat er, wenn er zum Glauben kommt, auch noch ganz stark in seinem Unterbewusstsein das Gefühl, Gott liebt mich nur, wenn ich ihn zufriedenstelle. Und dieses Gefühl im Unterbewusstsein, das kriegt man nicht von einem Tag auf den anderen raus. Da kann man schon sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Dann kann dieser Bruder, diese Schwester, kann das vielleicht im Kopf verstehen, aber bis dieses Bewusstsein ganz durchgeht, braucht es meistens ein Leben lang. Und haben wir Verständnis für Geschwister, die nur denken, Gott ist mit mir nur zufrieden, wenn ich mich total anstrenge und wehe, wenn es nicht schafft, dann liebt er mich nicht mehr. Das sagen sie zwar nicht, aber sie fühlen das so von ihrem Unterbewusstsein her. Und das ist eine ganz große Not, ganz große Not. Seine Wege sind jedoch so vielfältig wie seine Geschöpfe. Jedes Geschöpf geht einen anderen Weg und es ist genau der richtige Weg für dieses Geschöpf. Römer 11, 30 bis 33. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, solche, denen Gnade geschenkt ist, durch ihren Ungehorsam, er redet hier von Israel, so sind jetzt auch sie eurer Begnadigung gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie nun unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er alle begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! Wer hat in den Ungehorsam eingeschlossen? Gott. Warum? Und warum will er sich allen begnadigen? Weil er alle liebt. Und wenn ein Mensch begnadigt wird oder ein Geschöpf begnadigt wird, dann und das erlebt, dann erkennt dieses Geschöpf zutiefst, bis ins tiefste Herz hinein, dieser Vater Gott, der liebt mich bedingungslos. Der liebt mich einfach um der Liebe willen. Und diese Liebe wird dann plötzlich erkannt. Und wenn sie erkannt wird, das war eigentlich unserem Gott das größte Bedürfnis. Er wollte von Anfang an, dass jedes Geschöpf seine gewaltige Liebe erkennt. In ihrer ganzen Tiefe. Deshalb hat er in den Ungehorsam eingeschlossen. Alle Gerichte, alle Schicksalsschläge bewirken in uns einen Prozess, der uns zu diesen Wesen macht, die wir von Gottes Seite her sein sollten. Wir haben gesehen, er ist der Weg, Jesus Christus ist der Weg. Und jetzt kommt der nächste Punkt, er ist größer als alles. Eine Bezeichnung Gottes ist Elion, das heißt so viel wie der Oberste, der Höchste. Unser Gott steht über allen Dingen, über jedem Geschöpf. Er kontrolliert alle Gedanken. Er weiß, wie sich jedes Herz entwickelt. Er weiß, was in jedem Herz vor sich geht. Und die Feinde Gottes bilden sich tatsächlich ein, sie könnten Gott einen Strich durch die Rechnung machen. Die meinen, wenn wir gegen ihn sind, dann können wir ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Anständige Menschen denken manchmal tatsächlich, Gott sei von ihrem Lebensstil und von ihren Werken beeindruckt. Ja. Fromme bilden sich manchmal tatsächlich ein, der allmächtige Gott sei mit ihren Bemühungen und Anstrengungen tatsächlich zufrieden. Und dabei geht es ihm nur darum, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und dass wir alles von ihm erwarten.
Wir lieben ihn und wir erwarten alles von ihm.
Unsere Augen sind auf ihn gerichtet und nicht auf uns selbst. Und nicht auf die anderen im Sinne, oh, wie stehen die anderen? Kann ich da mithalten? Bin ich vielleicht ein überdurchschnittlich guter Christ? Ich muss mich da vergleichen, ich muss mich vielleicht profilieren, ich muss schauen, dass der andere nicht zu gut wegkommt, sonst bin ich vielleicht dann eine Stufe tiefer. Nein, die richtige Ausrichtung ist nur die, wir schauen ihn an und wir freuen uns über ihn, der uns unendlich geliebt hat und der uns umgestaltet von einer Herrlichkeit zur anderen. Und wenn wir unsere Geschwister anschauen, dann sollten wir nicht mehr auf die Verpackung schauen, ja, sondern dann sollten wir auf den Christus in Bruder, in der Schwester schauen. Das wäre das Wichtige. Für mich sind die Gebete deshalb so wichtig, weil der Betende alles von Gott erwartet und nicht von seiner Eigenleistung. Das ist das Entscheidende bei den Gebeten. Bei den Gebeten erwarten wir, dass er der Gebende ist und wir die Empfangenden. Gott steht über allen. Er ist der Höchste. Gott lässt sich gar nie aus der Ruhe bringen. Er hat alle Zeit. Er hat Zeit mit uns. Er kommt nie in den Stress. Wenn wir vielleicht nicht so spuren, wie es in seinen Augen gut ist, er kommt nicht in Verlegenheit. Er kann warten. Er weiß auch, dass wir manchmal überfordert wären, wenn er uns mit allem konfrontieren würde, was in unserem Leben noch anders werden sollte. Ich weiß ganz genau, wenn Gott mir jetzt zeigen würde, Daniel, das und das und das und das und das und das musst du in deinem Leben noch lernen und das und das und das und das ist noch nicht in Ordnung in deinem Leben. Ich würde wahrscheinlich von einem Moment in den anderen in eine tiefe Depression hineinsinken. Aber Gott hat Geduld mit mir. Er weiß, das kann ich ihm jetzt zumuten, das kann ich ihm jetzt noch nicht zumuten. Jesus sagt seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr ertragt es nicht. Er weiß ganz genau, was wir ertragen können und was nicht. Er kommt nicht in Verlegenheit, wenn seine Geschöpfe einen anderen Weg beschreiten, als er ihnen empfohlen hat. Gott kann sich in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft aufhalten. Er ist ohne Anfang und Ende. Er hat alles im Griff. Manchmal habe ich den Eindruck, dass gewisse Gläubige denken, ja, es gerät alles aus den Fugen, die Kontrolle über alles geht verloren und Gott habe alle Hände voll zu tun, um den Feind einigermaßen in Schranken zu halten. Gar nicht so. Er hat alles bis ins letzte Detail geplant und der Feind kann uns nicht ein Haar rauben von unserem Kopf ohne den Willen des Vaters. Nicht ein Haar. Er kann uns kein Haar ausreißen ohne den Willen des Vaters. Denken wir an die Geschichte von Juda. Juda hat seinen Bruder verkauft, den Josef, und er hat seinem Vater zugemutet, dass er einen Sohn verliert. Und dann plötzlich wird er selber Vater. Plötzlich hat er drei Söhne, der erste stirbt, der zweite stirbt auch. Und plötzlich merkt Juda, wie schwer das ist, wenn man einen Sohn verliert. Er bekommt vielleicht plötzlich Mitleid mit seinem Vater. Und dann hat er noch Angst um seinen dritten Sohn und denkt, oh, wenn ich den dritten Sohn auch noch der Tamar gebe, dann könnte es sein, dass der auch noch stirbt, jetzt muss ich den irgendwie zurückhalten. Tamar hätte eigentlich jetzt das Recht gehabt, dass sie den dritten Sohn von Juda bekommt. Und Juda drückte sich davor. Und Tamar, was macht sie? Sie verkleidet sich als eine Tempelhure. Und der Judah geht den Weg entlang, sieht die und denkt, ach ja, das wäre jetzt schon mal nicht schlecht wieder mal. Und geht zu der ein, lässt ein Pfand da. Und als er hört, dass seine Schwiegertochter schwanger ist, da dachte er, ja, ich habe immer gewusst, mit der stimmt etwas nicht. Das hat er nicht so gesagt, aber vielleicht gedacht. Schon immer gewusst, verbrennt sie, verbrennt sie, verbrennt sie. Und dann sieht er plötzlich, dass seine Schwiegertochter schwanger ist von ihm, weil sie ihm ja den Pfand bringt. Und dann macht Judah den entscheidenden Schritt. Er sagt, ihre Gerechtigkeit ist besser als meine. Er hat sich gedemütigt, er hat sich darunter gestellt, er hat seine Schwiegertochter höher geachtet als sich selber. Und das hat Gott gefallen. Und Judah war dann auch der, der fähig war, vor Josef zu treten und zu sagen, du kannst doch nicht diesen Benjamin jetzt bei dir lassen, das geht nicht, wenn ich nur daran denke, wie mein Vater, was der für Leiden durchmacht, wenn auch noch der Jüngste verloren geht. Nimm doch mich als deinen Sklaven. Eine ergreifende Rede, die Judah hält. Und wir merken, am Anfang war dieser Mann einer, der auch eifersüchtig war auf den Josef und er ihn verkaufen konnte, vielleicht nicht mal ein groß schlechtes Gewissen hatte. Und dann hat Gott, führt Gott ihn einen Weg und er demütigt sich. Und Gott gibt diesem Judah Gnade. Er spricht eine ergreifende Rede zu Josef. Diese Rede war so ergreifend, dass Josef gar nicht mehr anders konnte, als zu weinen. Weinen hat. Und am Ende des Lebens von Jakob bekam Judah einen ganz besonderen Segen. Nicht das vorbildliche Leben des Judah war entscheidend, sondern seine Herzenshaltung, dass er dazu kam, seine Schwiegertochter höher zu achten als sich selber, dass er so weit kam, dass er sogar Sklave werden wollte anstelle seines jüngsten Bruders, der ja von allem fünfmal mehr bekommen hatte als er. Hätte ja wieder denken können, wieder eifersüchtig werden können, warum bekommt Benjamin fünfmal mehr als wir? Nein, er war bereit, Sklave zu werden anstelle von Benjamin. Judah, Gott hat Judah so geführt und aus ihm einen wunderbaren Mann gemacht. Er verliert nicht die Kontrolle über das Weltgeschehen. Er hat nicht alle Hände voll zu tun, um den Feind in Schranken zu weisen. Aber unser Gott ist nicht nur größer als alles, er ist auch größer als unser Versagen. Die Gläubigen sind immer wieder in der Weise angefochten, dass sie denken, wenn ich mit meinem Wesen nicht fertig werde, wenn ich eine Schwachheit meines Lebens nicht in den Griff bekomme, dann ist auch unser Gott am Ende des Lateins. Das will uns der Feind zuflüstern. Hör mal zu, jetzt hast doch du schon 30 Jahre Probleme mit dieser Sache. 30 Jahre. Meinst du, Gott hat jetzt noch Geduld mit dir? Gott ist am Ende. Gott hat dich schon längst verworfen und dann fallen die Gläubigen in eine Depression. Im 1. Johannesbrief 3, Vers 20 lesen wir, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt, alles kennt. Ich habe mal ein Buch gelesen von Samuel Pfeiffer über Depressionen. Und er ist ja Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Basel, Rien. Und er beschreibt, was in einer Depression geschehen kann, jetzt rein mal vom medizinischen her, wenn jetzt eine Frau, die eine Depression hat, ein negatives Erlebnis gemacht hat in einem Einkaufsladen, dann ist da eine Erinnerung an einen Einkaufsladen. Diese Erinnerung wird abgespeichert. Wenn dann noch die Depression dazu kommt, dann kann es für diese Frau plötzlich ungeheuer schwierig werden, in den Einkaufsladen hineinzutreten. Weil da kommt plötzlich Panik in ihr hoch und sagt, nein, ich kann das nicht. Obwohl das ja für uns alle kein Problem ist. Im Normalfall können wir in einen Einkaufsladen und wir haben kein Problem damit. Wir sind dankbar, dass wir einkaufen können. Aber für diese betroffene Person kann das eine Riesenbelastung werden. Und dann schreibt er, wie dann im Hirn verschiedene Verknüpfungen stattfinden, die alle diese negativen Erlebnisse hervorrufen. Und das lähmt dann das Bewusstsein des Betroffenen so stark, dass er machtlos ist, etwas zu tun. Und wenn wir Menschen begegnen, die schwere Lasten zu tragen haben, auch psychisch schwere Lasten zu tragen haben, und Gott uns einmal in Zukunft zeigen wird, was hier alles abgelaufen ist, welche Verknüpfungen stattgefunden haben, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dann werden wir mit einem Mal plötzlich alles verstehen. Jeden Menschen. Und wenn wir jeden Menschen, jedes Geschöpf verstehen können, weil er uns zeigt, warum das so weit gekommen ist, dann kommt ein Friede, der alles übertrifft. Ja, du hast alles wunderbar gelenkt. Alles war in deinen Händen. Und wir haben so vieles erlebt hier auf der Erde, das wir nicht verstanden haben, aber wir dürfen es heute verstehen. Das ist natürlich klar, kein Freipass für die Sünde. Gläubige, die aus Gott gezeugt sind, leiden unter der Sünde und lieben die Sünde nicht. Sie wollen Gott gefallen, können es aber oft nicht. Mit der Zeit zweifeln sie an ihrer Gotteskindschaft, weil sie mit gewissen Punkten ihres Lebens nicht fertig werden. Es gab eine Zeit, in der ich jegliche Hoffnung aufgab, einige Probleme meines Lebens in den Griff zu bekommen. Irgendwie dachte ich, jetzt versuche ich doch schon 20 Jahre das in den Griff zu bekommen und es geht nicht. Und ich habe das dann Gott ausgeschüttet und plötzlich kam das Bewusstsein, ja, du schaffst das nicht, Daniel, du schaffst es nicht, aber ich in dir bringe das fertig. Und jetzt musst du nur glauben, dass ich das in dir zur Vollendung bringe. Das ist dann ein ganz neuer Glaube. Ein Glaube, wo unsere Erfahrung uns zeigt, in den letzten Jahrzehnten bin ich mit dieser Sache nie fertig geworden. Ich habe es nie geschafft. Und wir sind total zerbrochen. Und dann plötzlich kommt der Glaube Jesu Christi in uns, der uns deutlich macht, ja, du Gott, du schaffst es in mir. Zu deiner Zeit. Nicht, wenn es mir passt, sondern zu deiner Zeit. Ich glaubte, dass er Dinge in mir tun wird, die aus meiner Erfahrung heraus total unmöglich sind. 2. Korinther, damit komme ich dann zum Schluss, 2. Chroniker 2, Vers 4. Da lesen wir etwas, was eigentlich den meisten klar sein sollte, aber das uns noch sehr viel zu sagen hat. Zweiten Chroniker 2, Vers 4. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn die Himmel und die Himmel der Himmel können ihn, Gott, nicht erfassen. Es ist den meisten Christen klar, dass Gott der Größte ist, dass er der Höchste ist. Was vielleicht weniger bekannt ist, dass es auch Götter gibt. Wir lesen in Psalm 82, da steht Gott inmitten einer Gottesversammlung. Und er sagt zu diesen Wesen, sagt er, ihr seid Götter, diese Engelfürsten, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und da gibt es also Wesen, die haben von Gott die Bezeichnung Gott erhalten. Sie dürfen sich sogar Gott nennen. Und ich sehe auch aus Daniel 10, dass diese Engelfürsten gewisse Bereiche auf der Welt, Regionen, dass denen Regionen zugeteilt sind, über die sie herrschen können. Also diese Götter haben einen ganz großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Und die machen ihren Einfluss auch geltend auf die Menschen, indem sie ihre Weisheit hineinbringen, indem sie ihre Religionen einbringen. Für mich ist Allah nicht irgendein Hirngespinst von Menschen, sondern für mich ist Allah ein Engelfürst mit gewaltigen Fähigkeiten, der auch seinen Einfluss geltend macht in großen Teilen dieser Welt. Und wir müssen nicht nur denken, dass die Philosophien und die Religionen in irgendwelchen Köpfen von Menschen entstanden sind, sondern da sind Geisteswesen dahinter, die eine große Macht haben. Und die können auch Wunder tun. Also Wunder, das Wunder allein ist noch nicht Beweis für die Wahrheit. Das müssen wir ganz klar sehen. Wir wissen, in der Endzeit wird sogar der Antichrist von den Toten auferstehen. Also das ist zumindest meine Überzeugung. Und Wunder können zwar den Auslöser sein, dass man merkt, jetzt da ist noch etwas mehr und dass man dann Gott sucht und zum Glauben kommt, aber Wunder alleine bewirken nicht den Glauben, der durchträgt durch alle Zeit. Wir haben die besten Beweise beim Auszug aus Ägypten. Da hat das Volk Israel Dutzende von Wundern erlebt und es hat keinen Glauben bewirkt. Nur in Josua, Kaleb und Mose und vielleicht noch ein paar. Aber der große Teil, die diese Wunder gesehen haben, sind nicht, bei denen hat sich's nicht mit Glauben verbunden. So lesen wir in Hebräer 4. Und was passierte, als Jesus auf der Erde war? Wie viele Wunder hat er getan? Und ich bin überzeugt, diejenigen, die dann zum Glauben gekommen sind und im Glauben geblieben sind, das sind die, die aus dem Geist Gottes gezeugt wurden. Und die sind nicht im Glauben geblieben, weil sie so viele Wunder gesehen haben. Und dann gibt es heute charismatische Gemeinden, die meinen, je mehr Wunder wir präsentieren können, je spektakulärer die Wunder sind, desto mehr Menschen kommen zum Glauben. Ja, es kann schon sein, dass diese Menschen beeindruckt werden und denken, ach ja, doch, dieser Gott ist noch cool, da kann man einfach beten und dann ist die Krankheit weg. Das kann schon sein, dass da ein gewisser Zulauf kommt, aber ob das dann hält, und ob da ein Glaube da ist, der durchträgt, das ist eine ganz andere Frage. Also Wunder alleine sind kein Beweis für die Wahrheit. Auch wenn es manchmal den Eindruck macht, dass Satan die Welt mit seinem Einfluss völlig im Griff hat, so ist es doch so, dass Satan ohne die Bewilligung Gottes gar nichts tun kann. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie die Welt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir sind Sieger. Nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir so konsequent sind, weil wir so vorbildlich sind, sondern wir sind Sieger, weil der Sieger in uns lebt. Das alleine ist das Entscheidende. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles in deinen Händen hältst, dass dir nichts entgleitet und dass du, lieber Vater, nie in Verlegenheit kommst. Du hast Zeit, alle Zeit der Welt. Du hast Geduld und du weißt genau, welchen Weg du uns führen musst, damit wir immer mehr in dich hineinwachsen und du in uns immer mehr Raum gewinnst. Und wir danken dir, dass du in deinem Wort versprochen hast, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden willst. Und wenn der Feind kommt und uns etwas anderes einflüstern will, wenn er uns sagen will, mit dir ist Hopfen und Malz verloren, Herr, gib uns Gnade, dass wir an den Verheißungen deines Wortes festhalten und sie nicht liegen lassen, sondern uns daran klammern und sagen, du hast es versprochen, ich glaube nur das. Gib du Gnade dazu. Ich danke dir für diesen Tag und für das Zusammensein. Amen.